Steffi hat zwei Töchter, zwei Zwillingstöchter, 12 Jahre alt. Und ich bin heute etwas aufgeregt, weil eine dieser Töchter heute eine Vorführung hat bei den Baptisten in Gubach mit ihrer Tanzgruppe. Da haben sie sich zusammengetan, haben mit Kindern einen Tanz einstudiert, den sie heute vorführen werden im Gottesdienst. Da bin ich etwas aufgeregt, also wenn ich da ab und zu mal mit Gedanken dort bin, dann gebt mir ein Handzeichen, dann bin ich wieder hier. Und ich hoffe, ihr könnt eine Predigt auf Schwäbisch vertragen. Ich glaube, wir sind ja hier mitten im Schwäbischen, von daher muss ich mich auch nicht anstrengen, hier Hochdeutsch zu sprechen. Okay. Ja, wie gesagt, Markus Hoffmann, ich bin 47 Jahre alt und als ich heute Morgen den Raum betrat, war das für mich ein Stück weit wie nach Hause kommen. Ich finde es schön, hier zu sein. Ich sage euch auch, warum. Einmal, als ich bin aufgewachsen in der evangelisch-methodistischen Kirche in Böderhausen, wo meine Eltern engagiert waren. Und der Gottesdienstraum, als ich hier reintrat, hat mich direkt daran erinnert. An diese alte Kapelle damals und meine Kinderstunden, die ich dort besuchen durfte. Also es war wie so 40 Jahre zurück. Und dann verbindet mich mit Welzheim noch etwas anderes. Ich bin Kriminalpolizist, arbeite beim LKA in Baden-Württemberg und war als junger Polizist mal 2,5 Jahre hier in Welzheim tätig, als der Sturm Lothar damals übers Land fegte. Und da sah es hier ganz wild aus im Welzheimer Wald. Ich habe versucht, von Böderhausen hier hochzukommen, weil man mich anrief. Es gab keinen Weg zwischen den Bäumen durch. Ich bin wieder nach Hause gefahren und es war ein freier Tag für mich. Und ich habe heute etwas mitgebracht, so, das auch mein Leben beschreibt. Also wie gesagt, ich bin Polizist und in der evangelisch-methodistischen Kirche aufgewachsen. Ich war dann eine Zeit lang angestellt in einer Pfingstgemeinde, in der Volksmissionsgemeinde Böderhausen als Pastoralassistent, durfte ich da 6 Jahre angestellt sein, zu einem gewissen Prozentsatz und durfte auch eine Bibelschule besuchen, die mir sehr gut getan hat. Und bin dort gestartet mit, ja, ich möchte Theologie lernen. Ich möchte wissen, wie die Dinge sind. Und möchte das auch selber lesen können, was da im Urtext drinsteht. Und irgendwie hat sich das über diese Ausbildung hinweg total verändert. Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel über Nikodemus, Jesus und Nikodemus, die genau das auch beschreibt. Und diese Geschichte, die rührt mich jedes Mal an. Ich kann sie jetzt nicht so in der ganzen Breite mit euch durchgehen, aber ich möchte so ein paar Dinge mit euch teilen, die da drinstecken, die Jesus mehr erklären, die Nikodemus seine Denkweise ein bisschen mehr erklären, uns näher bringen. Es ist jetzt schade, dass hier kein Jude unter uns ist, der mich korrigieren könnte, falls ich etwas Falsches sage. Also ich habe mir vieles auch einfach anlesen müssen, weil ich die jüdischen Bräuche auch nicht alle so kenne. Aber erst wenn man Judentum etwas versteht, kann man auch die Denkweise dieses Nikodemus verstehen. Und Nikodemus war eine ganz wichtige Person in der damaligen Welt. Ich würde gern als erstes mit euch mal reinschauen in den Text und ich lese den einfach mal. Der steht im Johannes 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn allzu hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Und diese Begegnung zwischen Jesus und diesem Nikodemus beginnt mit einem Aber. Warum beginnt die mit einem Aber? Es geht um das jüdische Volk. Jesus hatte vorher den Tempel gereinigt, da hat er einen richtigen Wutanfall bekommen und hat da mal richtig aufgeräumt, weil da zu viel gehandelt wurde, zu viel Marktwirtschaft dort war in diesem Tempel. Aber, und jetzt geht die Geschichte weiter, unter den Pharisäern war ein Mann mit Namen Nikodemus. Und allein der Name Nikodemus ist eigentlich schon Programm, Sieger des Volkes. Und so ist auch diese Person Nikodemus. Diese Person Nikodemus ist Mitglied des Sanhedrin, des Hohen Rates. Das waren mal so 71 Männer. Später, ich habe es gerade gelesen, wurde er mal als Lehrer Jerusalems angesprochen, Israels angesprochen, Entschuldigung. Es war einer der Top 5 dieser Juden zu dieser Zeit. Und wenn jetzt einer der Top 5 dieser Juden zu Jesus kommt, der ja wirklich so mal da Dinge in Frage gestellt hat, die eigentlich allein standen, die Tatsachen waren in den Augen der damaligen Juden, dann geht er ein hohes Risiko ein. Dann setzt er einiges aufs Spiel. Und das zeigt uns, wie wichtig ihm das heute war, diese Frage beantwortet zu kommen. Aber wo bleibt die Frage? Er stellt gar keine Frage. Er kommt nachts zu Jesus und spricht ihn direkt an, Rabbi, stellt ihn auf eine Stufe mit sich selbst. Rabbi, Lehrer, was hast du mir zu sagen? Fragt er nicht, sondern er sagt nur, die Zeichen, die du tust, die kann nur jemand tun, wenn Gott bei ihm ist. Wenn Gott dahinter steht, wo ist die Frage? Wo bleibt die Frage? Da kommt keine Frage. Aber Jesus sieht ins Herz von diesem Nikodemus hinein. Ich bin ja, wie gesagt, so ein Gewächs von Gemeinde. Ich bin in der evangelisch-methodistischen Gemeinde aufgewachsen, dort durch die Kinderstunde gegangen und später dann auch durch die Jugend und so. Und das Bild, das ich immer von Pharisäern und Sadduzäern hatte, war ein sehr negatives. Jesus geht auch in Matthäus sehr, sehr, kritisch mit ihnen um. Er nennt sie die getünchten Gräber. Er sagt, wenn die Gerechtigkeit der Menschen nicht besser ist als eure. Und so weiter. Er wird da schon sehr deutlich. Trotzdem sagt dieser Rabbi zu ihm, irgendwie hast du da was, was ich nicht habe. Und wir lesen auch in der Bibel, dass die Juden Wunder sehen wollten und die Griechen kluge Argumente forderten. Das macht was mit dem Denken des Nikodemus, das ich nachher nochmal erkläre. Das dreht was total um, diese Begebenheit jetzt. Und dieses kleine Wort bei Nacht ist auch wert, das nochmal zu beleuchten. Es gibt verschiedene Auslegungen. Einige sagen, bei Nacht, ganz einfach, Nikodemus wollte nicht gesehen werden. Er wollte das heimlich tun. Er wollte die Dinge nicht aufs Spiel setzen, die er sich erarbeitet hatte. Tatsächlich war das früher so, dass die Rabbis in den Abendstunden lehrten und auch theologische Diskussionen in den Abendstunden geführt wurden. Warum? Weil es kühler war, weil es nicht so heiß war wie den Tag über. Es war also, denke ich, ein klug gewählter Zeitpunkt, um eine sehr wichtige Frage beantwortet zu bekommen. Und nicht, um ungesehen zu bleiben. Und diese Frage-Antwort, Nicht-Frage-Antwort, die nimmt immer so einen interessanten Lauf. Ich liebe es, wenn Jesus Fragen stellt. Ich liebe es, wenn Jesus die Dinge beantwortet, die gar nicht ausgesprochen wurden, weil er trifft immer genau ins Schwarze, wenn er was sagt. Er trifft immer genau die Dinge, die im Raum stehen. Der Elefant, der im Raum steht, aber nicht angesprochen wird. Den hat er immer ziemlich schnell. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt es, jetzt pass gut auf. Ganz wichtig, das, was ich dir jetzt sage, das ist elementar für dich. Hör mir ganz genau zu. Und wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt Jesus hier zu jemand, dessen Leben davon bestimmt war, tagsüber die Bibel zu lesen, mehrmals am Tag zu beten, mindestens zweimal die Woche zu fasten, sein Vermögen für die Armen zu geben, einen großen Teil seines Vermögens für die Armen zu geben, im Tempel zu dienen. Das ist doch jemand, der es ernst meint. Sollte man meinen mit Gott. Und dem sagt jetzt Jesus, es sei denn, du bist nicht von Neuem geboren worden. Du wirst doch nicht ins Reich Gottes kommen. Und hier brauchen wir jetzt den jüdischen Hintergrund, um das wirklich verstehen zu können. Das eine ist, dass das jüdische Denken so funktionierte, ich sehe das Wunder und dann glaube ich. Nikodemus hat aber Jesus angesprochen, die Wunder, die du tust, die kann nur jemand tun, wenn Gott bei ihm ist. Also irgendwas war da nicht so, dass er es verstanden hätte. Oder vielleicht fehlte ihm noch etwas. Und Jesus dreht das Ganze rum. Nein, andersrum. Du musst glauben und dann wirst du sehen. Du musst an mich glauben und dann wirst du die Dinge sehen, die du schon jahrelang liest. Und das war für Nikodemus, denke ich, der schwerste Schritt. Nikodemus taucht nur im Johannesevangelium auf und dort insgesamt dreimal. Und man kann an diesen drei kurzen Spotlights, die wir haben auf sein Leben, eine Entwicklung sehen, die Jahre dauerte, bis er zu dem kam. Zuletzt hat er Jesus dann ein würdevolles Grab bezahlt. Und Nikodemus gibt ihm jetzt die Antwort, wie kann ich denn von Neuem geboren, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er alt ist? Und das ist eigentlich die Frage, wie kann ich von Neuem geboren werden, wenn ich alt bin? Das Judentum kennt 5 Möglichkeiten der Wiedergeburt. Und die sind jetzt wichtig, um die Frage zu verstehen. Nikodemus war ein älterer Mann. So viel steht fest, sonst hätte er nicht diesen Status haben können, den er hatte. Er war verheiratet, er hatte auch, das wissen wir aus Geschichtsquellen, er hatte auch Kinder. Und Nikodemus, als Jude aufgewachsen, sehr gut in den Bräuchen der Juden geschult, wusste genau, was Wiedergeburt im Judentum bedeutet. Und zwar, Punkt 1, ein Heide bekehrt sich zu dem Judentum. Dann galt er als wiedergeboren. Das ging sogar so weit, dass die Juden sagten, nur wir kommen in den Himmel. Wir lesen manchmal von den Kindern Abrahams. Die Geschichte dazu ist die, wenn ein Jude aus Versehen in die Hölle geschickt wurde, dann saß Abraham vor der Höllenpforte und hat denjenigen, der als Jude dorthin geschickt wurde, in den Himmel gebracht, weil alle Juden in den Himmel kommen, die Kinder Abrahams. Also, ein Heide bekehrt sich zum Judentum, war die erste Möglichkeit der Wiedergeburt. Ein Mann wird zum König gesalbt, dann galt er auch als wiedergeboren. Für Nikodemus keine Frage, der war nicht politisch unterwegs, vielleicht auch etwas, aber er gehörte eher so der religiösen Strömung an. Bar Mitzwa, das Volljährigkeitsfest für junge Männer mit 13. Erst dann durften sie den Gottesdienst besuchen und galten als vollwertiges Gemeindemitglied. Das war die erste Möglichkeit eines Juden, wiedergeboren zu werden. Die zweite Möglichkeit eines Juden, wiedergeboren zu werden, war die Heirat. Dann sprachen Juden auch von der Wiedergeburt. Es beginnt ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Der Mensch ist wiedergeboren. Die vierte Möglichkeit war, als Rabbiner eingesetzt zu werden. Und Nikodemus war Rabbiner. Er war sogar ein sehr bedeutender Rabbiner. Also auch diese Wiedergeburt hatte er schon durchlaufen. Und die fünfte und letzte Möglichkeit, als Jude wiedergeboren zu werden, war die, eine eigene Rabbinerschule gegründet zu haben. Und die hatte er, sonst wäre er nicht der Lehrer in Israel, der Juden gewesen. Und er hatte alle diese ihm möglichen Stationen, also diese drei der fünf, durchlaufen. Und daher die Frage, wie soll denn ich jetzt als alter Mann, der doch das alles schon hat, wiedergeboren werden? Jesus, was erzählst du mir da jetzt gerade? Wie soll das gehen? Physisch müsste ich ja jetzt wieder in den Körper meiner Mutter und dann da wiedergeboren werden, weil anders geht es nicht mehr in meinem Denken. Und jetzt bringt Jesus diesen ganz neuen Gedanken mit rein. Diesen ganz neuen Gedanken vom Busch von Wasser und Geist wiedergeboren sein, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Dieser Mann tat alles. 603 Vorschriften plus X hielt er am Tag ein. Vorschriften, die ihm sagten, was er tun darf, was er tun muss, was er nicht tun darf. Vorschriften, die wirklich alles regelten, von auf welchen Stuhl darf ich mich setzen, auf welchen darf ich mich nicht setzen. Hielt er alles ein, versuchte er alles einzuhalten. Nur um sich das zu erkaufen, in den Himmel zu kommen. Was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Nachfolge? Was ist das für ein Krampf? Und Jesus sagt ihm, nicht das ist entscheidend, sondern Geist und Wasser. Das war ein Bild, mit dem er zumindest mit Wasser was anfangen konnte. Geist, ich weiß nicht, ob er das in dem Moment verstand. Aber was Jesus zu ihm sagt, ist jetzt wieder diese Umkehr. Du musst glauben und dann wirst du sehen. Und da finde ich mich oft drin in diesem Ding, diese Werksgerechtigkeit. 613 Vorschriften, die einzuhalten sind. Und manchmal merke ich, spüre ich das bei mir selber, ich versuche hier wieder irgendwelche Regeln einzuhalten. Ich hatte mal in meiner Familie ein krasses Erlebnis, da sagte ein Familienangehöriger zu mir, du bist jetzt nicht. Und dann saß ich da auf der Treppe und sagte, Jesus, das möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht jetzt sein. Aber ich kann das nicht ändern. Das gibt es in meiner Familie, in der Vergangenheit gibt es das immer wieder so. Aber ich habe das Jesus anvertraut. Und ich glaube, ich werde nicht mehr als jähzornig beschrieben. Und das habe ich nicht selber gemacht. Das hat Jesus gemacht. Und das ist die Umkehr des Ganzen. Ich muss nicht diese Regeln einhalten, sondern ich muss zu dem gehen, der mir hilft, diese Regeln einzuhalten. Der das in mir bewirken kann durch seinen Geist. Ich muss daran glauben, dass der Geist in mir lebt und mich verändern kann. Und ich muss nicht irgendwie den ganzen Tag hinboxen, um irgendwelche Vorschriften einzuhalten. Wer Beamter ist, der weiß, da gibt es noch viel mehr Vorschriften, die einzuhalten sind. Und dann wird es wirklich richtig schwierig, die alle einzuhalten. Und das versucht er eben in dem Moment an die Hand zu geben. Vielleicht war das für den Nikodemus zu viel in dem Moment. Vielleicht mussten da Jahre drüber gehen, musste er Jahre dran kauen, um das griffig zu kriegen, um das zu verstehen. Und Jesus erklärt ihm das dann nochmal so im Vers 7, dass er sagt, der Wind bläst, wo, das ist Vers 8, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt. Wohin er fährt, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das ist auch ein Unterschied zwischen, ich verhalte mich so, dass ich die Regeln einhalte und ich bin von Gottes Geist geleitet. Ich, Lothar, war 1999 und ich habe einen Bekannten, der hat ein Haus am Waldrand stehen, neben einer großen Wiese. Und er hat mir erzählt, er stand, als Lothar dort in den Wald reinfuhr, das war ein Nadelwald, als der da reinfuhr, stand er neben seinem Haus und hat so richtig einen Baum nach dem anderen knicken sehen. Und er sagt, auch dieses Geräusch, wenn diese Bäume knicken und kaputt gehen und umfallen, das wird er nicht vergessen. Und er sah aber ja nur die Bäume knicken und umfallen. Er sah nicht die Quelle des Ganzen. Lothar konnte er nicht sehen. Die Luftbewegung konnte er nicht sehen. Aber er konnte sehen, wie die Bäume umfielen. Und das ist für mich das beste Bild so des Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass da so viel Kraft drin steckt, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt. Dass das Dinge auch hervorruft, die einfach manchmal nicht in unser Denken reinpassen, die manchmal nicht mit unserer Logik erklärbar sind, weil Gott anders denkt, weil Gott größer denkt, weiter denkt. Auch das war eine Revolution für diesen Nikodemus, alles erklärbar, alles in der Bibel zu finden oder in den Schriften, die er damals hatte. Und jetzt kommt einer, der ihm da was ganz anderes sagte. Und dann kommt dieser Johannes 3,16, den Vers, den wir alle kennen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen angeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und wenn wir weiterschauen in Johannes, dann legt sich hier die Bibel selbst wieder aus. Johannes 17, Vers 3 steht es drin. Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben heißt, dich zu kennen, Gott zu kennen. Es ist eine persönliche Beziehung und nicht das Einhalten von Regeln. Mit einem kleinen, ich denke, von Nikodemus, der oft diskutiert hat, der oft so auch theologische Diskussionen geführt hat, mit einer Diskussion war alles in Frage gestellt, was er gelehrt hatte. Und wie gesagt, das war ein Mann, der war keine 50. Der war auch, ich denke, über 60. Der hatte das lang gelebt. Und jetzt kommt dann Jesus. Und ich erlebe das, wie gesagt, in meinem Leben auch immer wieder, dass ich versuche, irgendwelche Regeln einzuhalten. Bestes Beispiel: Autofahren. Auch heute Morgen. Da fährt eine mit 30 vor uns her. In der Zone 30. Aber wir wollten ja schnell hierher. Das war so der erste Aufreger. Und dann hat die sich da, weiß ich was, geschwingt oder so. Auf jeden Fall immer hin und her auf der Straße und nicht vorwärts kommen. Und hinterher noch ganz komisch an dem parkenden Auto vorbeigezogen und so. Also da musste ich mich echt zusammenreißen, nicht irgendwie. Ja. Ich habe es geschafft, nur zu hupen, als wir an ihr vorbeifuhren und nicht zu schimpfen. Aber da merke ich, da spüre ich immer, anstatt jetzt zu sagen, hey, ich brauche jetzt den Frieden und ich segne diese Frau, einfach, dass sie in Zukunft besser Auto fahren kann, reiße ich mich zusammen und sage nichts. Das ist das Einhalten der Regeln. Und das ist eigentlich nur die äußerste Schicht. Wichtig ist das Innere, der Kern, aus dem das Ganze entspringt. Und das ist diese Beziehung zu Jesus. Ich habe das vorher in der Lobpreiszeit so genossen, als der Freiraum da war, Jesus zu sagen, was einem bedeutet, in ganz kurzen Sätzen. Und da habe ich schon so viel gehört, so viel gespürt auch, wie er zu Jesus steht und was er da gesagt hat. Es kam von Herzen. Es war eine Herzensaussage. Eine Beziehungsaussage. Und ich glaube, das ist genau das, was uns diese Begebenheit mit Nikodemus zeigen möchte. Nicht die Regeln einhalten, nicht schimpfen. Die Beziehung zu Jesus, aus der alles entspringen darf, die ist das Wichtigste. Deswegen habe ich dann irgendwann auch entschieden, dass die Theologie in der Ausbildung nicht mehr so mein Weg ist, sondern habe dann an der Bibelschule einen anderen Weg eingeschlagen, bin da mehr so in die Seelsorgerichtung gegangen, weil ich merkte, Theologie kann sich von Gott abspalten, kann in eine ganz andere Richtung gehen, macht alles erklärbar und verstehbar. Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir alles an Gott erklären wollen. Es ist normal, dass wir verstehen wollen, aber alles zu erklären, was Gott tut, das ist gefährlich, weil dann stecke ich ihn in eine Box, die von meinem eigenen Verstand begrenzt ist. Und auch das war die Herausforderung für diesen Nikodemus, jetzt aus dieser Box herauszutreten, neu über Gott, über seine Regeln nachzudenken, neu über das nachzudenken, was er fiktiv jetzt mal schon 70 Jahre gesucht hat. Vielleicht erkennt ihr euch auch so an dem einen oder anderen Punkt. Ich habe so das eine oder andere Grinsen vorher gesehen, als ich das sagte mit Regeln einhalten. Probiert es doch auch so mal in der Situation. Treibt es mal rum, versucht mal, das mehr auf die Beziehungsebene mit Jesus zu bringen. Und das wünsche ich euch, dass das funktioniert. Und ich würde da gerne noch beten dafür. Mein Jesus, dass du ein Beziehungsmensch bist, dass du jemand bist, der keine Sklaven möchte, sondern Kinder. Dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Und Kind, Vater ist immer ein Beziehungsgeschenk. Danke, dass du uns zu Beziehungen berufen hast, dass wir nicht blind irgendwelche Dinge einhalten müssen, die du vermeintlich gesagt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns frei machst, dass du jeden Einzelnen von uns liebst, dass jeder von uns das im Alltag spüren wird, wie du auch diese Grenzen, die wir dir setzen, auch diese Grenzen, die wir dir Gott setzen, überschreitest. Dass das nicht im menschlich Machbaren, im Erklärbaren stecken bleibt, dass wir auch diese Zeichen und Wunder erleben dürfen, wie Nikodemus, der gleich am Anfang davon spricht. Du bist ein Gott der Zeichen und Wunder tut. Lass uns das in unserem Alltag immer mehr anwenden. Amen.
Vielen Dank, Markus. Es war spannend, nochmal zu hören. Und ich habe da einiges von Nikodemus gelernt, aber über das Johannesevangelium auf einmal, was man nicht gedacht hatte, allein weil ich bei dem Namen Nikodemus hängen geblieben bin. Nochmal. Das ist spannend. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Und der Freund Lied singen. Aber ich möchte ein bisschen die Reihenfolge ändern. Das heißt, es gibt nach dem Lied keine Einsetzungsworte. Als Markus gepredigt hat, ist mir eingefallen, dass der Johannes im Johannesevangelium so eine ganz eigene Abendmahlsliturgie steht, die es sonst nirgends gibt. Und Jesus sehr provokant gegenüber dem Volk und auch den Pharisäern sagt: Ich bin das Brot des Lebens vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und dann später, wer nicht das Fleisch des Menschensohns isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Aber wer es trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihm auferwecken am jüngsten Tag.